hier vor? Was ist hier los? Wie würdet ihr das beschreiben?
Wie kann man das, was ihr hier seht, mit einem Wort beschreiben? Betrug, Untreue, vielleicht auch Ehebruch, Sünde. Das Bild ist ein bisschen ein steiler Einstieg in die Predigt heute. Wir kommen zu einer der dunkelsten und schattigsten Episoden der Davidsgeschichte. Für unsere Gäste möchte ich sagen, wir betrachten fortlaufend hier in den Predigten das Leben Davids. Den meisten Menschen, selbst denjenigen oder diejenigen, die nicht viel Bibelkenntnis haben, denen fallen, wenn sie den Namen David hören, meistens zwei Namen ein. Der erste Name ist Goliath. Und wenn Sie ein bisschen mehr wissen und vielleicht auch einige Filme gesehen haben, vielleicht den David-Film gesehen haben, irgendwann mal, gibt ja so viele, eine ganze Anzahl, die Story wurde so oft verfilmt. Der zweite Name ist der Name Goliath und Bathseba. Die Personen, die hinter diesen Namen stehen, könnten kaum unterschiedlicher sein. Goliath stellen wir uns so als bösartigen, hässlichen, grausamen Riesen vor. Bathseba als eine schöne, attraktive, junge, sanfte Frau. Doch so verschieden Goliath und Bathseba im Aussehen, im Charakter, im Geist waren, gibt es doch eine Gemeinsamkeit in ihrer Beziehung zu David. Was ist diese Gemeinsamkeit? Nun, ich denke, beide führen David in einen Bereich der Versuchung an einen Ort, an dem sein Herz offenbar wird. Der Riese und die Frau, sie treten in Davids Leben in ganz unterschiedlichen Zeiten. Die Goliaths Versuchung steht am Anfang der Davidsgeschichte, als er noch jung war, unerfahren, unerprobt, und die Bathseba-Versuchung, sie findet eigentlich in Davids reifen Jahren statt. Da war er ungefähr 50. Ein gefährliches Alter. Er hatte schon einige Prüfungen bestanden und sich auch als treuer Freund, als mutiger Leiter, als weiser König erwiesen. In der Goliath-Episode, da haben wir David erlebt, wie er vom unsichtbaren Gott wesentlich mehr beeindruckt ist als vor dem sichtbaren Riesen. Er lebte von innen nach außen, aus dem Vertrauen an einen Gott, zu dem er eine lebendige Beziehung hatte. In seiner Begegnung mit Bathseba wird David ganz tief fallen. Aber wir werden auch sehen, wie er wieder zurückfindet zu seiner wahren Identität in Gott. Sünde und Vergebung, das ist das Thema heute. Und es ist sehr ernüchternd zu sehen, wie auch ein Mann nach dem Herzen Gottes in schwere Sünde fallen kann, aber auch, wie er seine Sünde aufrichtig erkennt und bekennt und wie echte Buße und Umkehr und Vergebung die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Und ich hoffe, dass wir durch diese Botschaft neu erschüttert darüber sind, wie schrecklich und wie zerstörerisch Sünde ist. Und zugleich wollen wir darüber staunen, wie viel größer die Gnade Gottes ist als die Sünde des Menschen. Ihr habt ja vielleicht schon zur Vorbereitung auf diesen Gottesdienst die Kapitel 11 und 12 aus 2. Samuel gelesen. Wer hat die Kapitel gelesen übrigens? Ah, doch einige. Schön. Lange Kapitel, ich werde sie nicht lesen, ihr kennt die Geschichte alle, aber ich möchte sie ein bisschen nacherzählen. Die Regenszeit ist vorbei. Es ist ein warmer, herrlicher Frühlingsabend, gleich nach Sonnenuntergang. Eine warme Brise bläst über Jerusalem. Davids Armee für deinen Krieg gegen die Ammoniter. Aber David ist nicht in der Schlacht, sondern zu Hause. Er macht Urlaub. Wäre er gewesen, wo er hingehörte, hätte es wahrscheinlich die Bathseba-Episode niemals gegeben. Aber David, er zieht sich zurück. Er ist allein. Und es ist ihm langweilig. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gefragt habt, als ihr das gelesen habt, aber was passiert hier? Zieht er sich aus einem Leben zurück, das durch ein kraftvolles Gebet gestärkt und im Vertrauen zu Gott gelebt wurde? Wir müssen nicht lange auf die Antwort warten. Unsere größten Kämpfe spielen sich normalerweise nicht dann ab, wenn wir hart arbeiten, sondern wenn wir Muse haben, wenn wir gelangweilt sind, wenn wir allein irgendwo anonym sind. C.S. Lewis hat einmal gesagt, nicht in Bezug auf sexuelle Versuchung, sondern in Bezug auf Zweifel, ich zweifle nie, außer wenn ich allein in einem Hotelzimmer bin. Anonymität und Müßiggang ist das Tor, durch das die Versuchung hineinschleichen kann. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wenn wir uns hängen lassen, wenn wir nichts zu tun haben, wenn wir kein Ziel in unserem Leben haben, wenn wir nicht bereit sind, Gott und Menschen zu dienen, dann können wir sehr schnell auf dumme Gedanken kommen. Und die Versuchung kann offensichtlich auch solche vorbildliche Leute, die gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, treffen. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Sagt mal Paulus. David hat also nichts zu tun, er langweilt sich und dann macht er einen Spaziergang auf dem Dach seines Palastes oder der Dachterrasse seines Palastes, wo er in die Hinterhöfe der benachbarten Häuser sehen kann. Und plötzlich sieht er eine Frau beim Baden. Sie ist außergewöhnlich schön. Und er lässt sie holen. Er nimmt sie in sein Bett. Sie begehen Ehebruch. Dann entlässt er sie. Er schickt sie nach Haus. Ihr Name ist Bathseba. Sie ist verheiratet mit Uriah, einem loyalen Knecht und Diener und Freund Davids. Wenn man ein bisschen da nachschlägt, nachforscht, dann sieht man, dass eigentlich David sehr gut den Großvater und auch den Vater von Bathseba kannte. Uriah, der ist gerade mit dem Heer an der Front. Etwa einen Monat später bemerkt Bathseba, dass sie ein Kind erwartet. Und sie lässt David sagen, ich bin schwanger geworden. Als David diese Nachricht hört, da muss er eine Entscheidung treffen. Er konnte einen von zwei Wegen einschlagen. Er konnte vor Gott hintreten und sich für sündig erklären, genau zu dem Zeitpunkt. Oder er konnte den Weg der Täuschung oder der Vertuschung einschlagen. Leider wählte er diesen letzteren Weg. Er lässt Uriah holen, er gibt ihm einen Monat Urlaub. Er hofft, dass Uriah sofort mit seiner Frau ins Bett geht und dann, naja, klar, annehmen wird, wenn sie miteinander schlafen, er selbst sei für die Schwangerschaft verantwortlich. Doch dieser Uriah, er ist wirklich ein loyaler Soldat und er hat kein gutes Gefühl dabei, sich mit seiner Frau zu vergnügen, während seine Kameraden auf dem Schlachtfeld sind. Damit hatte David nicht gerechnet eigentlich. Uriah geht gar nicht zu seiner Frau, er schläft draußen am Tor des Palasts. Die Situation verdichtet sich. Und David zieht aus der Schublade Plan B. Er löst diese Komplikation damit, dass er Uriah ins Feldlager zurückschickt mit einem Brief an seinen General Joab, der die Anweisung erhält, Uriah an die vorderste Front zu schicken, wo er sicherlich als Erster getötet wird. Und der Plan geht auf. Uriah wird am nächsten Tag im Kampf getötet. Nachdem die Zeit der Trauer vorbei ist, lässt David Bathsheba holen und sie heiraten. Aber der letzte Satz am Ende dieser Episode lautet, 2. Samuel 11, Vers 27, aber in den Augen des Herrn war die Sache böse. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, so schlimm wie David, da habe ich eigentlich noch nie gesündigt. Ich habe noch keinen Ehebruch begangen und habe auch noch niemanden umgebracht und vielleicht denken die Jüngeren, ja, ich bin ja gar nicht verheiratet. Aber wisst ihr, Ehebruch beginnt nicht nur im Bett. Ehebruch beginnt im Kopf und im Herzen. Ehebruch beginnt, wenn man sich irgendwelche pornografischen Bildern im Internet anschaut. Unsere Generation hier ist ja richtig heimgesucht von dieser furchtbaren Epidemie der Internetpornografie. David sah Bathsheba von seiner Dachterrasse beim Baden und plötzlich empfand er sexuelle Lust. Was meint ihr, was empfinden Männer oder auch Frauen, wenn sie sich solche Bilder ansehen? Ich habe übrigens ein Bild gefunden zu diesem Thema. Zufällig. Es hat mich erinnert an 1. Petrus 5. Euer Feind, der Teufel, er streift umher wie so ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich habe mich auch gefragt, wer würde sich im Internet irgendwelche pornografischen Bilder oder sonstige Bilder, anrüchige Bilder anschauen, wenn er wüsste, dass irgendjemand daneben stehen wird? Deine Tochter? Deine Eltern? Dein Nachbar? Irgendjemand? Dein Chef? Nee. Würde ich mir natürlich keine solche Bilder anschauen. Aber eines steht immer dabei. Und vielleicht verdrängst du und vergisst du, dass der Feind, das Böse, wirklich wie so ein brüllender Löwe unterwegs ist, um durch die Versuchung dich zu Fall zu bringen. Vielleicht verdrängst und vergisst du das. Aber noch viel, viel schlimmer, noch schrecklicher ist eigentlich, dass du vergisst, dass die Augen des Herrn alles sehen. Die Augen des Herrn sehen alles. Nur Gott erscheint in solchen Momenten der Versuchung ziemlich unwirklich. Du bist auf einmal auf diese Sache fixiert und du blendest alles andere ringsherum aus. Du bist wie gefesselt von dieser einen Sache. Und das muss übrigens nicht unbedingt Pornografie sein. Verführung, Versuchung ist ein sehr vielschichtiges Thema. Alle Warnsignale werden ausgeschaltet und du bist nur noch auf diese eine Sache aus. Dietrich Bonhoeffer, der beschreibt das sehr, sehr gut in seinem Büchlein Versuchung. Er schreibt da: in unseren Gliedern schlummert eine Neigung zur Begehrlichkeit, die plötzlich und stark hervorbrechen kann mit unwiderstehlicher Kraft. Der Leib, der trieft die Herrschaft über das Fleisch. Urplötzlich wird ein verborgen dahinglimmendes Feuer entzündet, das Fleisch entbrennt und steht lichterloh in Flammen. Und dann sagt er, in solchen Augenblicken oder in solchen Augenblick, in so einem Augenblick ist Gott für uns ziemlich unwirklich. Und das ist sehr ehrlich und auch sehr zutreffend ausgedrückt. Gott verliert in einem solchen Moment jede Realität. Genau das passierte David. Wir lesen die Episode und wir sind auf einen David so nicht vorbereitet. Was mit einer Lust von einer Laune begann, entwickelt sich in eine Sex-and-Crime-Geschichte. Lust führt zu Ehebruch, Ehebruch zu Verheimlichung und Manipulation und schließlich zu Mord. Und wir fragen uns, wie konnte ein Mann, besonders einer nach dem Herzen Gottes, auf so eine Ebene herabsinken? Wie ist das möglich? Wie kommt so eine Sünde zustande? Nun, wie die meisten Sünden, langsam und unauffällig. Was man denkt, dass einfach so ein bisschen eine Spielerei ist, wird schnell zur Gewohnheit. Und dann zur Sucht. Wenn wir ehrlich sind, ist das nicht schwer zu verstehen. Im Grunde ist Davids Sündengeschichte eine Geschichte, die sich in abgeänderter Form immer und immer wieder über die Jahrhunderte ereignet hat. Und je älter ich werde, je mehr mache ich die Beobachtung, dass Sündengeschichten nach einer Weile immer gleich sich anhören. Wir stoßen immer wieder auf das gleiche Muster, egal wie die Sünde heißen mag. Wenn wir sündigen, geht es immer darum, dass wir Menschen selbst Gott sein wollen, dass wir unser Leben selber in die Hand nehmen und gerne die Kontrolle über das Leben auch von anderen gewinnen wollen. Und das Raffinierteste bei der Sünde ist, dass sie sich nicht wie Sünde anfühlt, wenn wir sie tun. Sie fühlt sich einfach erfüllend und befriedigend an. Eben wie eine Wiederholung jener Episode im Garten Eden, in der der Versucher sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, ihr werdet sein wie Gott. David fühlt sich nicht wie ein Sünder, als er Bathseba holen ließ. Er fühlt sich nicht wie einer, der was Schlimmes tut. Er fühlt sich einfach wie ein Liebender. Was kann denn besser sein als das? irgendwo war das intensive, echte, freudige Leben mit Gott auf der Strecke geblieben. Davids Harfe hing irgendwo am Nagel. Vielleicht hatten sich zwischen den Saiten schon irgendwelche Spinnweben gebildet. Es war kein Raum mehr da für Anbetung Gottes. Die Anbetung, das Lob, es war der Selbstbesessenheit gewichen. Aber wie gut, dass das nicht das letzte Kapitel aus Davids Leben ist. Und es ist absolut faszinierend zu sehen, wie aus dieser Sündengeschichte sich eine Geschichte des Evangeliums entwickelt. Und die Geschichte, sie wendet sich zum Guten, als Pastor Nathan auftaucht und David eine Predigt hält, 2. Samuel 12. Nun, als Nathan auftaucht und anfängt zu predigen, da hat David keine Ahnung, dass er einer Predigt zuhört. Denn es gibt keinen direkten Bezug in dieser Geschichte zu Gott oder auch keinen Aufruf zur Buße. Nathan erzählt eine Geschichte, eine einfache, unschuldige Geschichte über einen reichen Mann mit einer großen Schafsherde, der bei einer Abendeinladung, bei einem Dinner einfach Lammbraten servieren will. Doch anstatt ein Lamm von seiner eigenen Herde zu nehmen, nimmt dieser Typ, dieser anmaßende Mensch, das Lieblingsschaf eines armen Mannes aus der Nachbarschaft. Und David, der gebannt zugehört hat, er ist einfach über diese herzlose Grausamkeit empört und er spricht als gerechter Richter über diesen reichen Mann das Todesurteil. Der ist ein Mann des Todes, so zornig wird er, das platzt so aus ihm heraus. Es kann doch nicht wahr sein, wie kann man so herzlos sein? Und da schlägt Nathan zu. Du bist der Mann, das ist Konfrontation. Genau das ist die Zielrichtung des Evangeliums. Du bist der Mann. Du bist die Frau. Das Evangelium, es dreht sich um dich und um mich. Es dreht sich nicht um jemand anders. Es ist nie so eine allgemeine religiöse Wahrheit, sondern immer eine ganz spezifische, auf mich persönlich gerichtete Wahrheit. Es handelt davon, wer du bist und was du getan hast und davon, wer ich bin und was ich getan habe. Und wir sind alle Sünder und mangeln der Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Als David die Worte Nathans hört, dringen sie durch sein Herz und er fühlt sich persönlich angesprochen und er antwortet auch persönlich. 1. Samuel 12, 13. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wer das Evangelium kennt, weiß, dass dieser Satz, ich habe gegen den Herrn gesündigt, ein Satz voller Hoffnung ist. Es gibt einen lateinischen Ausdruck, den Augustinus geprägt haben soll, und der heißt Felix culpa, o glückliche Schuld. Felix culpa. Und mit diesem Paradoxon wird genau dieser Augenblick beschrieben, wenn ich meine Sünde erkenne und bekenne. Und das ist ein glückseliger Moment. Denn dann bin ich in einer Position, in einer Lage, von der aus ich Gott erkennen und dem Gott antworten kann, der mich von meiner Sünde errettet. Als Nathan von Gott gesandt an jenem Tag den Raum betraf, half er David, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Er half ihm, seine Schuld zu erkennen. Und das ist die Aufgabe eines Propheten, eines Hirten, eines Seelsorgers, eines geistlichen Freundes, uns immer wieder zu dieser Erkenntnis zu verhelfen. Und mit dieser doppelten Erkenntnis, der Erkenntnis Gottes und seiner Sünde, betet David das Gebet, das wir Psalm 51 nennen. Es ist Davids Antwort auf seine Sünde. Augustinus schreibt dazu, finde ich auch sehr gut, wir haben die Sünde genannt, vor der Männer sich in Acht nehmen sollten, was sie nachahmen sollten, wenn sie gefallen sind, das lasst uns jetzt hören. Denn viele Männer werden mit David fallen, aber nicht mit David aufstehen. Sein Beispiel ist uns nicht gegeben, damit wir wie er fallen, sondern damit du, wenn du gefallen bist, wieder aufstehen kannst. Sehe zu, dass du nicht fällst. Der Fall der Alten soll die Nachfolgenden nicht erfreuen, sondern erschrecken. Und jetzt wollen wir in der verbleibenden Zeit noch das Bußgebet Davids aus Psalm 51 uns anschauen. Es enthüllt uns, was es bedeutet, über seine Sünde zu trauern. Und es zeigt uns, wie jemand betet, der einen tiefen, echten, inneren Zerbruch erlebt hat. Der Psalm lehrt uns, wie wir zu Gott beten können, wenn wir unsere eigene Sünde erkennen. Und kein zweiter Psalm hat angefochtene und von der Sünde niedergedrückte Seelen so trösten und aufrichten können wie dieser Psalm. Er beginnt mit Umkehr. David kehrt zu Gott um. Er wendet sich zu Gott, seiner einzigen Hoffnung. In seiner Sünde, da hatte er Gott den Rücken gekehrt. Jetzt wendet er sich ganz bewusst Gott zu. Vers 3, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. David wusste, Jahwe ist ein Gott, der barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue ist. Er wusste, dass Gott Schuld und Sünde vergeben kann. Und mit Psalm 51, da klammert sich David an dieses Geheimnis der Gnade Gottes. Wir heute, wir wissen viel mehr über das Geheimnis der Erlösung als David damals. Wir kennen Christus und wir wissen, auf welcher Grundlage uns unsere Sünde vergeben wird. Und zwar nur auf der Grundlage dessen, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, dass er dort stellvertretend für uns, an unserer Stelle, für unsere Sünde, für unseren Mist, sein Leben dahingegeben hat, sein Blut vergossen hat, dass er gesühnt hat für unsere Schuld. Aber wir können diese Vergebung nur empfangen, wenn wir genauso wie David hilflos uns der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zuwenden, beziehungsweise uns Jesus zuwenden. Es gibt keinen Neuanfang ohne Umkehr. Ohne dass wir unseren Blick wieder ganz auf Christus lenken. Zweitens betet David um Reinigung von seiner Sünde. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Und in Vers 9, entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Der Hyssop war so ein Büschel, den die Israeliten auf Gottes Anweisung hin benutzten, um damals die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, als der Würgengel in jener Nacht vor dem Exodus Ägypten durchzog. Er wurde auch von den Priestern benutzt, um Blut und Wasser auf den Altar zu sprengen. David sieht also in Gott seinen Hohepriester. Er fleht Gott um Reinigung an. Wasche mich, reinige mich, entsündige mich. Wenn du das tust, dann werde ich weißer sein als Schnee. Die dunkelsten Flecken der Sünde, sie werden verschwinden. Auch wir als Christen dürfen so zu Gott beten, wenn wir gesündigt haben. 1. Johannes 1, Vers 7 und 9 fordert uns dazu auf. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Auch wenn Christus unsere Vergebung durch sein Blut erkauft hat, bedeutet das nicht, dass wir nicht mehr um Reinigung und um Vergebung bitten sollen, wenn wir gesündigt haben. Also David wendet sich zuerst zu Gott, dann bittet er um Reinigung von den Sünden. Drittens bekennt er aufrichtig seine Sünde. Mindestens 5-mal erwähnt er, wie ernsthaft seine Sünde ist. Vers 5, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Das ist die Sprache des wirklich Bußfertigen. Es ist meine Sünde, mein Vergehen, nicht das meines Nächsten oder gar Gottes Schuld, denn er hat mich nicht davor bewahrt. Er hat es zugelassen, dass ich überhaupt versucht wurde. Wie so ein Film spielt sich seine Sünde ständig vor seiner Seele ab und er bekennt dann in Vers 6a, dass er mit seiner schrecklichen Sünde an Bathseba und an Uriah eigentlich gegen Gott gesündigt hat. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Bathseba war großes Unrecht getan worden. Sie war ausgenutzt und erniedrigt worden. Auch Uriah war schändlich behandelt worden. Er war betrogen und dann auch noch umgebracht worden. Die moralischen Konsequenzen dieses Unrechts, Schmerzen und Leid und Tod und Wehklagen, würden David den Rest seines Lebens begleiten. Doch diesem Unrecht ging die Sünde voraus, die Sünde gegen Gott, die darin bestand, dass David sich selbst in den Mittelpunkt gestellt und Gott verdrängt hatte. Das ist es, was Sünde so böse macht. Sie setzt Gott herab. Nicht nur, dass sie uns verdirbt, nicht nur, dass sie den Nächsten schädigt. Nein, sie richtet sich immer gegen Gott, gegen den, der allein gut ist. Und aus diesem Bösen fließt alles Übrige Böse. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Indem David sich selbst anklagt, rechtfertigt er Gott. In Vers 6b lesen wir, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Mit anderen Worten sagt er hier, Herr, wenn du mich richtest, wenn du mich verdammst, dann hast du absolut recht. Ich habe es verdient. Ich allein bin schuldig an meiner Sünde. Und dass ich überhaupt jetzt noch atme, verdanke ich allein deiner Barmherzigkeit. Meistens ist es doch so, dass wir gefallene Menschen immer zuerst tendieren, unsere Sünde irgendwie zu rechtfertigen. Naja, David hätte auch sagen können, ja, warum badet die mit einem offenen Fenster? Warum hat sie nicht die Jalousien zugezogen oder den Rollladen runtergelassen oder irgendwie einen Vorhang hingestellt? Ich bin nur der zweite Sünder. Ich bin der Second Sinner. Aber sie hat mich verführt. Nee. Wenn jemand versucht, seine Sünde zu rechtfertigen, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass er noch nicht wirklich an seiner Sündhaftigkeit und an seiner Ich-Bezogenheit, seiner Selbstbesessenheit zerbrochen ist. Also bei David erkennen wir hier eine radikale, gottzentrierte Buße. Meine lieben Geschwister, so denken und fühlen erlöste Menschen, die den Heiligen Geist haben. Und dann spricht David in Vers 7 sogar von seiner gefallenen, sündigen Natur. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Diese innere Sündhaftigkeit ist die Wurzel und die Quelle aller tatsächlich begangenen Sünden. Sie ist durch Adam, den ersten Menschen, auf uns gekommen. In der Theologie nennt man das die Erbsünde. Wir sind nicht nur deshalb Sünder, weil wir Sünden begehen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Menschen, die von Geburt an unter die Sünde versklavt sind. Und diese Wahrheit, glaube ich, spricht hier David an. Und er weiß, dass nichts als Gottes Gnade ihn retten kann. Und dann bekennt David, dass er nicht nur gegen ein äußeres Gesetz gesündigt hat, sondern gegen Gottes gnädiges Licht in seinem Herzen. In Vers 8 wird das deutlich. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Ich verstehe das so. David hatte von Gott schon viel gelernt. Er wusste, ich bin gesalbt worden, auserwählt, König zu sein. Als ein Mann nach dem Herzen Gottes hat David viele weise Dinge getan. Er hat seine Gabe für Gott eingesetzt. Aber dann hat plötzlich die Sünde die Überhand genommen. Und es ist, als würde er hier sagen, Herr, du hast mich gesegnet mit so viel Erkenntnis, mit so viel Weisheit, mit so viel Bewahrung, mit so viel Gutem. Wie tief muss doch diese Verdorbenheit sein, dass ich gegen so viel Licht sündigen konnte, dass ich so tief fallen konnte. Und nachdem sich David in seiner Hilflosigkeit ganz bewusst zu Gott wendet und ihn um Gnade und Reinigung und Vergebung anfleht und dann aufrichtig ernsthaft seine Sünde bekennt, bittet er nun Gott um Wiederherstellung. Das ist das Vierte, was wir hier in diesem Gebet sehen. Er wünscht sich nicht nur, dass seine Sünden vergeben werden, sondern er möchte auch, dass er in seinem Inneren verändert wird. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Erneuere in mir einen festen Geist. Und dann in Vers 13 betet er, dass Gott seine Erwählung bestätigen soll. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Wir haben also bewusst dieses letzte Lied von Keith Green gesungen, das eigentlich dieser Vers ist. Und ich liebe diesen Chorus. Ich weiß, dass manche Christen Schwierigkeiten haben, ihn zu singen, weil sie meinen, wer wirklich gläubig ist, wer wirklich den Heiligen Geist hat, der kann diesen nicht verlieren, weil das würde bedeuten, er würde sein Heil verlieren und so weiter. Ich persönlich habe kein Problem, diesen Vers zu singen oder zu beten. Denn wenn ich bete, und ich glaube auch, dass David es so gemeint hat, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Dann meine ich, Herr, behandle mich nicht wie einen, der nicht erwählt ist. Lass es nicht zu, dass ich zu denen gehöre, von denen dein Wort in Hebräer 6 sagt, dass sie nur den Heiligen Geist geschmeckt haben. Lass mich nicht von dir abfallen, Herr. Denn das würde bedeuten, dass ich nur von deinem Geist angezogen wurde, aber dein Geist mich nicht wirklich erfüllt hat. Bestätige mein Herr, dass ich dein Kind bin und dass ich nie von dir abfallen werde. In diesem Sinne verstehe ich hier diesen Vers. Und wenn David um Wiederherstellung betet, dann betet er auch, dass Gott sein Herz mit der Freude des Heils wieder erfüllt. Vers 14, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ist so interessant. David betet nicht, dass Gott ihn in Zukunft vor sexuellen Sünden bewahren möge. Er betet nicht, Herr, alles hat ja angefangen mit dieser sexuellen Begierde, bewahre mich das nächste Mal, dass diese Triebe überhaupt nicht aufkommen und dass ich ihnen nicht nachgebe. Er hätte wirklich so beten können. Hatte nicht das ganze Unheil wegen seinem sexuellen Begehren angefangen? Ich denke nicht. Sigmund Freud würde wahrscheinlich so denken. Er vertrat die These, dass alle Abarten des Menschen ihren Ursprung in der Sexualität haben. Aber ich denke, David sieht das anders. Warum betet David hier nicht, ja, dämpfe alle meine sexuellen Empfindungen oder was weiß ich? Warum betet er nicht, dass Gott ihm vielleicht einige Männer zeigt, denen er Rechenschaft abgeben muss, obwohl ich das nicht für eine schlechte Sache finde? Warum betet er nicht, dass Gott seine Augen und seine Gedankenwelt bewahrt? Ich denke, der Grund ist folgender. David weiß, dass sexuelle Sünde nur ein Symptom ist, nicht aber die eigentliche Krankheit. Viele Menschen, auch Christen, fallen in sexuelle Sünden, weil sie nicht die Fülle der Freude in Gott haben. Weil sie nicht in Christus, in Jesus, ihre tiefste Zufriedenheit und Freude erfahren. Christus nimmt nicht den Platz in ihren Gefühlen und Gedanken ein, den er einnehmen sollte. Und ich denke, David zeigt uns hier im Psalm 51 durch die Art und Weise, wie er betet, wo die wirkliche Not all derer liegt, die in sexuelle Sünde fallen. Und das Wort Sex wird kein einziges Mal erwähnt. Stattdessen, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Und dann in Vers 14, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Da liegt eine tiefe Weisheit für uns verborgen, meine Lieben. Und dann betet David, dass seine Freude am Herrn überfließt in Anbetung. Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf, lass mein Mund dein Lob verkünden. Wenn man im Reinen mit Gott ist, wenn die Sünde vergeben ist, dann wird die Harfe von der Wand geholt, dann wird sie gestimmt, dann beginnt der Lobpreis, dann beginnt ehrliche, aufrichtige, authentische Anbetung. Wenn das, was unsere Beziehung zu Gott getrübt hat, aus dem Weg geräumt ist, wenn das Hindernis der Sünde weg ist, dann können wir uns an Gott wieder erfreuen. Und das äußert sich eben durch unser Lob, durch unsere Anbetung, unsere Hingabe. Nur ein fünftes und letztes können wir hier in diesem Psalm sehen. David betet, dass seine bittere Erfahrung anderen zur Rettung dienen soll. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Ist das nicht erstaunlich? David gibt sich nicht nur zufrieden, dass Gott ihm vergeben und gereinigt und seine Erwählung bestätigt hat. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass Gott ihn wiederhergestellt hat und er sich nun an Gott, in Gott wieder freuen kann. Er bittet noch um eines mehr, nämlich, dass sein Zerbruch anderen zur Heilung diene. Nicht allein sein eigenes Heilwerden, sondern auch das Heilwerden anderer ist ihm wichtig. Und ich wäre wahrscheinlich versucht gewesen, in der Situation zu sagen, okay, vergeben, ist vergessen, wir denken nicht mehr dran, lass uns dieses Kapitel so schnell wie möglich wieder zumachen und life goes on. Ist verrückt, David sagt, nee, die Welt soll wissen, was es bedeutet, von Gott wiederhergestellt zu werden. Und wir lesen diese Geschichte heute, sie dient uns zur Warnung, aber auch zum Trost. Es wurden Filme darüber gemacht. Generationen über Jahrhunderte, Jahrtausende haben diese Geschichte gelesen. Im Grunde ist das hier die letzten Verse ein evangelistisches Gebet. Wer die Gnade Gottes in seinem Leben zutiefst erfahren hat, der kann nicht schweigen von dem, was Gott an ihm getan hat. Der möchte, dass Gott als Erlöser, als derjenige, der uns heil macht, dass der geehrt wird. David hat erfahren, Gott verachtet ein zerschlagenes, ein demütiges Herz nicht. Ganz im Gegenteil, ein zerschlagenes, zerbrochenes Herz ist die Voraussetzung, damit wir uns Gott nahen, ihn anbeten und uns wirklich zutiefst in ihm erfreuen können. Vers 17, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Jemand sagte einmal zu mir, muss man immer einen tiefen inneren Zerbruch erleben, wenn man in Sünde gefallen ist? Ich denke schon. Denn nur ein demütiges, vor Gott zerbrochenes Herz kann Gottes unermessliche, teure Gnade erkennen und auch schätzen und lernen, sich an Gott mehr zu erfreuen als an der Sünde. Und ich bin der Meinung, dass gerade dieser zerbrochene, demütige Geist wirklich David zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes machte. Das ist eine Grundwahrheit, meine Lieben, die auch für uns gilt. Christen sind Menschen, die an ihrer eigenen Sündhaftigkeit immer wieder zerbrechen, die darüber eine tiefe Traurigkeit empfinden, dass sie täglich selbstsüchtig und selbstzentriert denken und reden und handeln. Auf unserem Weg nach Haus werden wir immer wieder Zerbrochenheit erleben. Denn wir werden immer wieder fallen. Aber ich hoffe, dass dieses dunkle Kapitel aus Davids Leben uns heute neu gezeigt hat, wie wir, die wir eine Beziehung zu Gott haben, fühlen und denken sollen über unsere Sünde, egal wie groß oder wie klein sie ist. Und wie wir zu Gott umkehren können durch echte Sündenerkenntnis, durch Buße und Vergebung. Und wie Gott unsere Freude an ihm selbst wiederherstellen kann durch seine Gnade. Wollen wir uns auch heute prüfen, wo wir wirklich in unserer Beziehung zu Gott stehen? Gibt es in deinem Leben irgendeine Sünde, die du verheimlichst, die du noch nicht bekannt hast und die deine Beziehung zu Gott und auch zu anderen belastet? Wenn Gottes Geist dir diese Sünde zeigt, dann komm zu Jesus, bekenne sie, Lade den ganzen Mist bei ihm ab. Jesus vergibt und befreit. Der Kerker der Verurteilung verwandelt sich in einen hellen Saal der Gnade und der Gewissheit. Möge Gottes Geist in uns wirken, dass wir Sünde nie verharmlosen oder versuchen zu vertuschen, sondern wie David sie aufrichtig bekennen, und lasst uns vor unserem Gott ein zerbrochenes, ein demütiges, ein dankbares Leben führen. Als Menschen, die wissen, nur durch seine Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Lass uns noch einfach im stillen Gebet Gott sagen, was gerade jetzt in diesen Augenblicken uns bewegt und auf dem Herzen liegt. Und wenn es irgendeine Sünde ist, dann besteht jetzt die Möglichkeit, jetzt nach dieser Predigt Gott diese Sünde zu bekennen, sie am Kreuz abzulegen. Jesus vergibt. Er hat für alle Schuld gesühnt. Lasst uns in der Stille beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke für das Evangelium. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha für alle unsere Schuld und Sünde gesühnt hast, dass du den Preis bezahlt hast für jeden Mist, für jede Sünde, für alles, was wir in unserem Leben getan haben. Und danke, dass wir bei dir die Vergebung unserer Schuld haben. Danke, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Und dass du Befreiung schenkst. Dass wir bei dir neu anfangen können. Und Herr, dass wir neu erfüllt werden mit der Freude an dir selbst. Und dass du allein unsere tiefste Zufriedenheit und unsere Freude bist. Hilf uns, unseren Blick immer wieder auf dich zu richten. Und Heiliger Geist, hilf uns, wenn wir morgen oder übermorgen wieder in Sünde fallen, dass wir dich suchen, dass wir Sünde nie selbstverständlich nehmen und verharmlosen und verniedlichen, sondern dass sie uns immer wehtut und wir zerbrochen über die Sünde bei dir Heilung finden und Reinigung. Danke, dass du uns in Christus jetzt schon siehst und dass wir nur auf dieser Grundlage, wer wir in Christus sind, vor dir bestehen können. Danke für deine unglaubliche, teure, kostbare Gnade. Amen.